Was los, Lurschi?
Da musst du durch als Lurch, wenn du ein Frosch werden willst.
Ist so. Ist so. Hast du gerade geöffnet, ja?
Stimmt wohl.
Wie spät ist es?
Oh, wie übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand.
Das ist wirklich jetzt.
Der Zosse wird gar ausgelassen, darf er doch das Haus verlassen.
Auf dem Niveau? Das ist heute die Messlatte. Da sind wir heute.
Wer immer jetzt dabei ist, wir haben Halloween. Es ist 21.46 Uhr, wenn wir diese Aufnahme starten.
Ist so.
Und wir sind im Laberfieber. Vielleicht auch mehr ich als der Basti. Deswegen sage ich jetzt, willkommen zurück mit Basti.
Und Mario.
Bei einer neuen Folge von Die Business Buletten. Die Business Buletten.
Die
letzten Folgen waren echt gut.
Letzte war.
Wir hatten geile Gäste.
Ja, das die letzten drei, ne?
Aber heute bringen wir mal wieder, wir beide sitzen mal wieder hier und bringen Mehrwert. Nur für dich.
Abwarten.
Nee, heute ist Mehrwert. Heute ist Mehrwert. Oh, Mehrwert. Oh.
Was haben wir denn heute?
Mehrwert. Heute haben wir Mehrwert.
Mehrwert als weniger Wert.
Heute haben wir wirklich Mehrwert. Nee, heute geht's wirklich. Also wir reden heute mal über was ganz Grundsätzliches. Etwas, das ich in der Marketing, richtig, Schlüpper und Socken. Getragene Socken.
Hose auch.
Zwei Wochen Tennisschuhe. Geht weg wie warme Tennisschuhe.
Du, da gibt's Plattformen. Ich glaube, da kriegst du noch einen Euro dafür.
Feetery? Wer sagt denn, dass ich hier keine Werbung machen darf? So. Pass auf, nein, zum Thema. Jetzt einmal kurz ernst. Wir haben jetzt eine Minute 40 rum und noch nicht gesagt, worum es geht. Also, wir unterhalten uns über was ganz Grundlegendes, das sich geändert hat. Etwas, das die Marketingwelt eigentlich auch verändert hat und damit auch sämtliche Ansätze, die du verfolgen musst. Mal angenommen, du hast die Ziele, die meisten haben. Neukunden, neue Partner finden, Produkte verkaufen, was auch immer. Alles, was du mit Vertrauen verkaufen kannst, also alles, weil ohne Vertrauen ist heute ganz, ganz schwer, hat sich grundlegend geändert. Und zwar deine Sichtbarkeit muss heute ein ganz, ganz anderes sein, anders gedacht sein, als noch vor, sagen wir mal, wann habe ich mit LinkedIn angefangen? 22. Im Jahr 22 war das so, da hat man den großen Wurf gesucht. Da war Viralität ein Riesenthema, da hat man gesagt, du musst einmal ganz, ganz viele Leute beeindrucken und dann folgen die dir und der Rest passiert von ganz alleine. Das war der Ansatz. Das mag in bestimmten Branchen heute auch noch funktionieren, aber heute ist das Game geändert. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie sich die letzten Jahre entwickelt haben im Marketing, in der Online-Werbung, Social Media und sowas, spielt alles eine Rolle. Aber es ist so tatsächlich, dass die Leute ein bisschen zaghaft geworden zu sein scheinten. Man ist vielleicht auch misstrauisch.
Misstrauisch ist das richtige Wort.
Das heißt, also es fällt viel, viel schwerer, Vertrauen aufzubauen. Und deswegen hat sich, und jetzt mal an dich das Wort, deswegen hat sich was Grundlegendes geändert. Wie macht man es denn heute, Basti? Wie werde ich denn heute so sichtbar, dass die Leute Vertrauen haben und mich zumindest am Ende kontaktieren, wenn nicht sogar kaufen?
Regelmäßigkeit ist das Stichwort. Also früher war ja ganz oft der Gedanke, ich brauche so einen richtigen Knaller. Völlig egal. Video, Bild.
Ein Treffer und die Welt rennt
hinterher. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist wirklich, also du hast es ja schon gesagt, ne? Vertrauen aufbauen, und Vertrauen baust du nicht mit einem Video auf. Oder lass uns in die reale Welt mal ganz kurz zurückgehen.
Genau, ich wollte sagen, wir bleiben
das vielleicht mal so, genau.
Es gibt ja wirklich gute Beispiele, die wir in unserem Umfeld haben, die das belegen.
Ja, die würde ich gleich nehmen, aber lass uns mal so anfangen zu, du bist eingeladen von einem Kumpel zu einem völlig neuen Freundeskreis und bist dann da. Einmal.
Ich ziehe keinen Schlüpfer an, ich dusche drei Tage nicht, was man so macht vor so ersten Bekanntschaften.
Du hast diesmal einen Schlüpfer an und warst duschen.
Macht man das so?
Also du gehst mit dem Wille hin, den besten Eindruck zu hinterlassen und jedem zu erzählen, dass du Videos machst.
Das klingt so gar nicht nach mir.
Ist so ein Business, weißt du, so ein Business.
Den besten Eindruck hinterlassen. So ein Quatsch.
Aber was ist gesagt? Nur weil du einmal da warst, wenn die dir nicht die Türen rennt. Du bist nicht der beste Homie, du bist nicht der neue Videograf, du bist, weißt du? So.
Wobei, das ist so die Realität. Das würde ich fast noch mit Einschränkung sagen, weil da hast du den Real World Advantage auf deiner Seite, wenn du den Raum mit Leuten einnehmen kannst. Da kannst du ganz anders beeindrucken. Das ist nämlich nochmal so ein, ich finde, das ist wichtig zu unterscheiden, weil wenn du in der echten Welt, wie soll ich sagen, ein krasser Macker bist, hat ein Freund früher mal gesagt. Also wenn du jemand bist, der eine Audience schnell einnehmen kann. Bei mir zum Beispiel, ich habe ja auch keine Zeit am Set, neue Leute irgendwie ewig zu überreden oder sowas, sondern da muss ich die schnell kriegen, und das geht ja auch. Aber online hast du diesen Vorteil nicht, weil da fehlt dir ja Persönlichkeit,
Tiefe,
touchable, Tiefe, das One-on-One. Ja. Die Leute nehmen dich ja digital online ganz, ganz anders wahr. Die haben ja,
so.
Genau, die haben, Tiefe ist eigentlich das richtige Wort. Die haben, dein Charakter hat ja keine Tiefe. Deswegen muss man diesen Vergleich Vorsicht genießen. So, ich glaube, in einem Raum mit neuen Leuten hast du mehr Chancen als online mit einem zweidimensionalen Bild.
Das stimmt. Das liegt auch so ein bisschen daran, dass du in der echten Welt natürlich facettenreicher auftrittst, weil du anders interagierst mit Situationen. Situation kommt zu dir, du interagierst damit, du reagierst auf Gesicht, Körpersprache, alles,
ja.
Text. Wenn du jetzt einhergehst und sagst, okay, ich will draußen sichtbar sein, dann zeigst du in der Regel nur eine Seite von dir. Und zwar die Seite, wo du sagst, so gehe ich raus. So Eindimensionalität. Ja. Ja, immer
auch
immer
ein Riesenfehler, finde ich.
Gleicher Gesichtsausdruck, gleiches Wording, gleiche Sprache, Klamotten, gleiche Klamotten.
Ja.
Genau so ist es. Und das ist so, also beim ersten Mal sowieso sehen, ja gut, da ist halt jemand. Beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal wissen die Leute, dass du immer gerne Hoodies trägst, dass du immer gleich lächelst und dass du irgendwie immer lustig bist. Aber das wissen die nicht. Alles andere von dir. Und zwar übrigens genau das, was dich interessant macht. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo wir heute drüber reden sollten. Es geht nicht nur darum, nur den einen großen Wurf zu machen, sondern es geht auch darum, ganz viele Facetten von dir zu zeigen. Es geht nicht darum,
sehr guter Punkt,
deine Kinder zu zeigen mit Gesicht und was auch immer. Darum geht es überhaupt nicht.
Das denken immer alle, ne? Ich muss jetzt auch immer private Inhalte
teilen. Nein, gar nicht, null.
Und muss jetzt Leute mit reinziehen. Nee. Aber das liegt auch daran, dass die Leute sich selbst viel zu eindimensional betrachten. Weil es gibt ja welche, die betreiben ja Markenaufbau als Personal Brand mit einem bestimmten Erscheinungsbild, sag ich mal. Die haben quasi immer das Gleiche an. Und
genau.
Die treten auf dieselbe Art und Weise auf, sind in derselben Umgebung, haben dieselben Skript, dieselben Abläufe. Und das ist auch völlig fein. Das kann man eine ganze Weile lang machen. Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo du dann sagen musst, jetzt brauche ich Dreidimensionalität.
Genau.
Jetzt muss ich, weil die Leute lassen, also ich glaube, es dauert ja eine ganze Weile, bis sich das Publikum daran satt sieht. So lange kannst du dich als neu verkaufen und auch dein Thema verkaufen. Die Leute behalten dich im Kopf.
Ja.
Das wird aber irgendwann abflachen.
Ja, nein, das muss nicht eine ganze Weile dauern, wenn das grundsätzlich,
naja, was immer eine Weile ist, ne?
Na, Influencer oder du bist eine Personal Brand und verkörperst das und du willst die Leute noch heißer machen, noch mehr anzünden, dann muss es kein sehr langer Zeitraum sein. Dann reicht schon ein sehr kurzer Zeitraum, wo du relativ schnell uninteressant wirst. Wir im Marketing nennen es Abnutzungseffekt einfach. Und ja. Runtergebrochen kann man es auch ganz einfach sagen, wenn du immer im Anzug zu sehen bist, zieh dir mal ein T-Shirt an.
Genau.
Mach mal den lässigen.
Sitz wenn mal nicht am Schreibtisch, geh mal auf den Couch.
Genau,
Park, sonst
richtig.
Was.
Oder geh mal raus, mach ein Outdoor-Video. Übrigens ein schlechtes mit einer Handykamera. Völlig in Ordnung, muss nicht immer Hochglanz sein. Ja? Du bist immer gut gelaunt, du bist immer der abschlusssichere Vollprofi im Vertrieb.
Das nimmt dir heute keiner mehr ab, ne?
Zeig doch einfach mal was, wie du dich gerade ärgerst, weil der Deal, den du so sehr haben wolltest, nicht geklappt hat.
Das ist ein bisschen wie eine alte Knight Rider-Folge gucken. Eine Serie aus den 80ern, das waren ja Konzepte, die haben funktioniert und werden heute als Kult gefeiert. So von den Leuten, die das mögen, so, ne? Oder Star Trek oder was immer das da gab. Und wenn du das aber heute guckst, dann denkst du dich, boah, miese Kulissen, schlechte Kostüme, miese einfache Scripts, ganz schlechte Dialoge, schlechte Schauspielerei und so. Aus heutiger Sicht ist das richtig. Damals war das der Knaller. Und jetzt haben sich aber die Ansprüche auch an Serien, haben sich ja komplett verändert. Guck dir mal Game of Thrones an und vergleich das mit der 80er-Serie Knight Rider-Folge so. Das ist ja ein ganz anderer Anspruch. Ne? Die Charaktere sind viel tiefer, fortlaufende Handlungen, filmisches Aussehen. So, das muss alles sein, sonst wird eine Serie heute nicht geguckt. So. Und im Marketing ist es nicht anders. Die Menschen draußen, das ist, glaube ich, was Gutes, die Leute, die mit Werbung zugeknallt werden, die in den sozialen Medien unterwegs sind, die das alles ausgespielt bekommen, die auch auf deiner Webseite sind, die sind heute einen höheren Anspruch gewöhnt. Weil die kriegen ja den ganzen Tag Sachen unter die Nase gehalten. Und wenn die den ganzen Tag Leute sehen, die jeden Tag mit dem Anzug erzählen, wie erfolgreich sie sind, dann sind die das irgendwann satt. So, und jetzt müssen sich natürlich die Leute, die erfolgreich sein werden, eine neue Strategie ausdenken. Und daraus entsteht, genau was du sagst, du musst irgendwie Tiefe generieren. Du kannst nicht mehr diese eindimensionale Pappfigur sein, die jeden Tag dasselbe erzählt. Nimmt dir keiner ab. Du bist wie ein Autoverkäufer. Nein, sondern du musst jemand sein.
Grüße gehen raus.
Naja, das ist nicht böse gemeint, aber das Klischee vom Autoverkäufer.
Schublade auf, Autoverkäufer
du musst jetzt,
rein, Schublade zu.
Ja, und die Schublade ist fast voll. Jedenfalls, du musst jetzt irgendwie einen Weg finden, wieder glaubwürdig zu sein, weil du eben mehr bist als nur dieser Verkäufer.
Ja, und noch einen Schritt mehr.
Und vielleicht die Leute sich ein Stückchen mit dir identifizieren können. Wie mit einer Figur in einer guten Serie. Ist nichts anderes.
Ja, Und dass es sich nicht nach Werbung anfühlt. Also, dass es eine Unterhaltung
das
ist.
Kommt
also,
damit
das
nämlich,
ist das,
genau.
Was du so mit Netflix und Charaktertiefe und Story meinst, ne? Sondern, ja, es steht überall oben drüber Anzeige oder was auch immer. Aber wenn es sich nicht nach Werbung anfühlt, wenn es sich nach einer Story anfühlt, wenn es sich, wenn du.
Echt anfühlt.
Wenn man es schafft, den Interessenten zum nächsten Video zu schleifen, zum übernächsten Video, weil er wissen will, wie es weitergeht, weil die Persönlichkeit interessant ist,
ja.
Dann ist es nicht mehr harte Werbung, sondern dann ist deine Personal Brand genau da, wo sie sein sollte. Und ab da kann dann natürlich irgendwann, oder nicht kann, sollte irgendwann das Verkaufen stattfinden, ohne Frage. Deswegen macht ihr das, oder wir. Aber das ist genau dieser Punkt, zu sagen, einfach, keep it simple, ein großer Wurf war gestern. Es funktioniert übrigens schon eine ganze Weile nicht mehr.
Heute brauchst du ganz viele regelmäßige kleine Würfe.
Ja, auch auf unterschiedlichen Plattformen. Also ganz früher gab es auch mal
dazu
die Aussage.
Dazu kommen wir jetzt nämlich gleich noch, genau.
Genau. Ganz früher gab es ja auch mal die Aussage, bleib mal auf einer Plattform, mach die groß und wenn die riesengroß ist, geh auf die nächste. Das ist auch überholt.
Ja.
Natürlich solltest du nicht mit allen Plattformen zeitgleich starten. Naja, das Credo kommt, steht immer noch.
Na, sagen wir mal nicht alleine.
Stimmt, nicht alleine. Aber wichtig zu wissen ist auch, und du machst es, ich mache es auch, du kannst plattformübergreifend Content recyceln. Also du kannst natürlich für die eine Plattform Content kreieren und münzt sie um auf ein anderes Format, also von einem 9 zu 16 auf ein 16 zu 9.
Dazu gleich mal einen rein technischen Tipp. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel gerade denkst, so, ach du Scheiße, ich kann jetzt nicht Content für mehrere Plattformen produzieren. Das Interessante ist ja, dass die meisten Sachen davon kann man ja streamlinen, nennt man das, kann man ja in einen ganz effizienten Workflow reinpassen, der einfach gar nicht so viel Mehraufwand ist. Ich bin ein Fan von, ich bin der Letzte, der Bock hat, irgendwie ein Video zweimal schneiden zu müssen, zweimal anfassen, zweimal rendern zu müssen, damit es auf verschiedene Plattformen geht. Deswegen, alles ganz einfach, auch mit dem Handy, ist völlig egal womit, einfach querfilmen daraus, wenn du aufnimmst und es geht quasi um dich, dann bleib in der Mitte vom Bild, nimm quer auf, lass ein bisschen Platz um dich rum im Bild und nimm einfach die Mitte danach als Hochkant-Reel raus. Schon hast du zwei. Das ist minimalster Aufwand. Du schneidest einmal dein Video durch und dann nimmst du die Mitte davon raus, je nachdem welches Programm du hast. Manche machen es sogar automatisch. Reframe ist hier ein Passwort. Ist hier ein Keyword. Auto-Reframe heißt es bei Premiere. DaVinci und CapCut, die werden das auch erkennen. Und was ich damit sagen will ist, es gibt genug Tutorials, kannst du bei YouTube nachlesen, was für dich der Workflow ist. Aber wenn du mal guckst, wie du Content-Produktion streamlinen kannst, so dass du einen Workflow hast, der für mehrere Plattformen, mehrere Formate am Ende ausspuckt, ohne dass du doppelt produzieren musst, dann hast du schon eine gute Basis dafür, auf verschiedenen Plattformen zu starten. Von mir aus auch gleichzeitig. Das Problem dabei ist letzten Endes, dass du eine Plattform zu bespielen, du startest ja nicht mit einem Video, sondern startest ja mit einem Video, da muss Text drunter und dann musst du Kommentare beantworten. Und das geht ganz, ganz schnell richtig in die Zeit. Das kannst du mit einer Plattform alleine machen, sobald es eine zweite wird und du willst es intensiv machen, hol dir Hilfe, mach das nicht alleine. Weil dann hast du nichts anderes. Wenn du nichts anderes zu tun hast und du schläfst nachts auch nicht, kannst du das mal eine Weile machen. Aber sobald daraus Geschäft kommt, hast du keine Zeit mehr. Ja, also
schon,
was ich sagen will ist, es gibt geile, effektive Workflows, aber genau wie du sagst, wenn du nicht weißt, und das wissen die meisten am Anfang nicht, welche Plattform für dich die richtige ist, dann gilt es, das erstmal rauszufinden. Weil ich wusste zum Beispiel für mich damals, ich war lange auf Meta unterwegs, Instagram und Facebook und so, und habe auf Facebook auch Jobs gelandet damals irgendwie als Videograf, das war ganz am Anfang. Und es war auch okay, ich habe auch in Gruppen Leute gefunden und konnte mich austauschen, aber das war nie der Ton, den ich mochte, und ich habe das Gefühl, das war auch mehr die Indie-Filmbranche, die ich damals nicht wollte. Ich wollte ja eine Werbung, weil ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Also ich wollte erstmal Geld verdienen, um Equipment aufzubauen. Und das war die falsche. Das habe ich relativ schnell gemerkt. Ich wusste also schon mal, auf Facebook ist meine Zielgruppe nicht.
Wie hast du das gemerkt?
Na ganz ehrlich, ich lese halt mit. Bei Facebook funktioniert viel über Gruppen. Und wenn du in so Gruppen reinkommst, dann merkst du ja ganz schnell, was so die vorherrschenden Themen sind. Und wenn es bei mir zum Beispiel ganz viel nicht darum ging, was eine Firma gerade an Videos braucht, sondern welcher Indie Filmemacher gerade nach einem freien Schauspieler aus der Schauspielschule sucht, dann weißt du, da grassiert kein Geld. Ja. Und da muss man so ehrlich sein, am Ende musst du das auch ein Stück weit für Geld machen, es sei denn, du willst in diese Filmbranche. Mein Weg war aber erstmal ein anderer. Und deswegen war das für mich nicht richtig. So, Instagram war was, das war sehr persönlich, das habe ich nie zu der Perfektion gebracht, weil ich nie so der, ich bin zwar locker, glaube ich, aber ich bin nicht so der Teenie-Real-Brösler irgendwie, das war nie meine Bubble, so. Und auf LinkedIn ist der Ton ein bisschen anders. Da fühle ich mich sehr zu Hause. Und dann wusste ich irgendwie, alles klar, Erstmal so auf LinkedIn genau, Geld unterwegs.
Du bist ja sehr gerne und sehr viel auf LinkedIn.
Absolut, unterwegs. Lieblingsplattform,
du hast, immer noch. Darf man das sagen? 11.000 Follower, glaube ich, jetzt
jo, inzwischen. Ja, genau. Ja.
Ist auch eine Hausnummer, ne?
Keine Frage.
Und das kann man mal drüber sprechen.
Muss man aber auch, muss man dazu sagen, das
war Arbeit.
Das ist aus 3,5 Jahren Routine, jeden Tag da sein, ne? Jeden Tag.
Wow.
Und das ist ja, was wir gerade reden, ne? Diese Sichtbarkeit hat aber auch dazu geführt, dass Leute sich bei mir gemeldet haben, ich auf Menschen getroffen bin, die gesagt haben, du, ich lese bei dir ein Dreivierteljahr mit, du stehst hier auf, Zitat Siehste? Aus dem letzten Testimonial, du stehst hier bei mir auf einer Liste, was hat sie gesagt, du stehst hier bei mir auf einer Liste beim Thema Videoproduktion und ich weiß seit einem Dreivierteljahr, wenn wir mit Videos anfangen, dann melde ich mich bei dir und bei keinem anderen. Und wir haben noch nicht einmal vorgesprochen.
Ist das ein geiles Feedback?
Genau. Also mega, mega. Das wird auch noch erscheinen und so. Das war, kann man ja sagen, von Saxoprint. Das ist ein großes Druckereiunternehmen, 600 Mann und so. Ja. Also war auch kein kleines Ding. Und das kam wirklich nur dadurch zustande, dass ein Dreivierteljahr, in dem ich gar nicht wusste, 2024 war so ein Jahr für mich, wo ich nicht wusste, warum mache ich das hier alles. Ne? Also du gibst ja auch irgendwann, freundest du dich mit dem Gedanken an, alles hinzuschmeißen. Das ist heute auch ein Riesenproblem.
Ich erinnere mich, wo alles eingebrochen ist bei dir auf LinkedIn, wo richtig, du nicht mehr wusstest.
Das ist eine Folge, ne? Ja. Also es ist noch nicht mal eingebrochen. Da hat sich eigentlich an den Engagement-Zahlen nichts verändert. Es hat sich nur keiner mehr gemeldet, der einen Job machen wollte. Ja. So. Und das war ja 23 ganz anders. Das war ja wie so ein Kickstart für mich. Ja, genau,
das war so der Hype und dann war 24 nichts.
24 war absolute Ruhe. Ja, und dann stimmt. Ist das Problem vieler Menschen, klingt jetzt alles ein bisschen abgedroschen so, aber es gilt halt immer noch, wenn du dann aufgibst, dann wirst du nie erfahren, wer in der Zeit alles mitgelesen, sich an dich gewöhnt und dir Vertrauen gelernt hat und sich vielleicht bei dir meldet. Bei mir war es letzten Endes so, dass dann 25 ging es übelst zur Sache, fast ein bisschen zu gut.
Das ist übrigens, ich will mal ganz schnell einwerfen, das ist organisch wie aber auch über Werbung das Gleiche. Also das ist völlig egal, ob das jetzt bei dir war es organisch, für beide Sachen gilt das Gleiche.
Ja, wobei man bei Werbung darf man sich den Luxus erlauben, mit schnelleren Ergebnissen zu rechnen.
Ohne Frage.
Das muss man auch dazu sagen, ne? Sonst würde das Geld keinen Sinn
machen. Wo ich hin will, ist zu früh abzubrechen, genau. und den Langzeitfaktor nicht zu sehen, ist genauso gefährlich wie das, was du gerade angesprochen hast.
Genau. Das eine ist halt, ne, da bei organisch reden wir zumindest bei LinkedIn gerne mal von einem Jahr, bis du wirklich einen Impact hast. Und ein Jahr wirklich Arbeit. Wie gesagt, jeden Tag. Kein Weihnachten, kein Sonntag, Wahnsinn. Kein jeden Tag.
Wahnsinn.
Während bei Ads vielleicht so in 2-3 Monaten schon gute Ergebnisse erreichst. Ne? Das ist vielleicht der Unterschied. Aber genau wie du sagst, aufgeben ist keine Option. Und man hört das ganz oft und man hält es dann. Also ich habe das ganz oft, wenn Leute gesagt haben, nee, du musst einfach weitermachen, dann kommt das schon irgendwann. Das habe ich ganz oft für Mumpitz gehalten. Vor allem nach einem Jahr nichts auf LinkedIn. Habe ich gedacht, so, das ist ja alles Käse. Ich habe trotzdem weitergemacht.
Weil du es auch anders kennengelernt hast. Vielleicht wäre das was anderes gewesen, wenn 23 auch nicht so grandios gewesen wäre.
Genau, möglich. Und deswegen merkt man, und wenn man jetzt mal in die, meine Bubble ist relativ, wie du sagst, ne, 11.000, jetzt sind es fast 12.000 Vernetzungen auf LinkedIn. Fast. Wenn ich kriege ja in der Bubble ein bisschen mit, was läuft, und du merkst halt, wie Leute eben doch also sehr negativ schreiben, auch davon schreiben, dass sie aufgeben oder dass sie jetzt mal einen Monat von LinkedIn Pause machen und so. Wenn man da mal zwischen den Zeilen liest, dann merkst du halt, das liegt daran, dass sie natürlich, ganz, ganz menschlich, dass sie frustriert sind, weil es eben nicht läuft, weil es nicht das Ergebnis hat. Ist natürlich auch branchenabhängig, nur weil das ist auch so ein Ding, was die ganzen Coaches immer sagen, ich bin hier so und so erfolgreich und haben das und das in der und der Zeit geschafft, ich zeig dir, wie es auch geht. Das finde ich wirklich Mumpitz, weil es gibt halt einfach Branchen, das ist dieses Zielgruppending, was wir gerade hatten, ist das die richtige Plattform für die? Es gibt Branchen, die sind auf LinkedIn eben nicht erfolgreich. Vielleicht einfach, weil die gehören zum Beispiel auf Instagram hin. Alles, was so, ich glaube zum Beispiel die Influencer, die Jüngeren, die auch Jüngere ansprechen und so, das ist alles mehr so ein Instagram-Ding, vielleicht sogar ein TikTok-Ding. Alles, was so nahbare Sachen hat, kreativ, zum Beispiel Film, alles, was Film ist, auch große Filmproduktionen, die Leute, die da machen, das sind alles gerade so Indie-Regisseure, Kameraleute, Editor und sowas, die treiben sich eher auf Instagram und die haben noch nicht mal ein LinkedIn-Profil. Die sind auf Instagram unterwegs, weil das so eher die Kreativplattform ist. Deswegen bin ich ja auch auf Instagram unterwegs, aber eben noch nicht hauptberuflich, weil ich ja irgendwie auch Geld verdienen muss. Ne? Aber
also willst du so ein bisschen so sagen, Instagram, zumindest für deine Branche, ist eher so Werke zeigen auf Instagram und auf LinkedIn ist eher so wertvolle Kontakte knüpfen auf Business-Ebene?
Ich würde vielleicht sagen, meine Branche würde ich gar nicht sagen, weil meine Branche ist, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nicht Film. Da soll es ja erst hingehen. Und das werde ich wohl eher auf Instagram verfolgen, weil es auf Instagram eben sind, wie gesagt, alle, die wirklich Film machen. Wenn es um Video geht, um Werbung, um Corporate, um Marketing, um B2B halt, dann treibt sich die gesamte Bubble, sowohl Produktion, Kreativität, als auch die Kunden auf LinkedIn rum. Das ist ganz interessant, weil letzten Endes Werbung ist eben ein Firmending. Wenn wir mal davon ausgehen, dass ich jetzt nicht mit Personal Brands meine Werbung nur mache, das mache ich auch hin und wieder mal, aber große Firmen und deren Entscheider LinkedIn.
Aber ist es, ich wollte gerade sagen, ist es nicht eine Frage der Auswahl der Plattform? Alter, was für ein Satzbau. Ich fange nochmal von vorne an. Mhm. Hängt es nicht davon ab, welches Ziel du verfolgst, die Plattform zu wählen? Weil du verfolgst ja zwei Ziele. Du verfolgst einmal das Ziel, in dieser Bubble weiter dich zu connecten und Leute kennenzulernen und zu wachsen oder vielleicht auch zu lernen. I don't know. Und du verfolgst aber auch das Ziel, Kunden zu generieren. Das heißt, man könnte ja schon einhergehen und sagen, Achtung, für dich sind also zwei Plattformen relevant. LinkedIn für das ganze Business-Thema Kundenakquise und Facebook oder Instagram ist so diese, deine Video-World, deine Werke präsentieren, im Austausch sein, dort neue Leute zu finden. Aber nicht Kunden, weil Kunden generierst du auf LinkedIn. Also ist das vielleicht die Überlegung, die man auch machen sollte? Nur auf einer Plattform, sondern auf zwei, weil ich eben auf der einen Seite meine Kunden bespiele oder Akquise mache und auf der anderen Seite mein Business diversifiziere.
Also man muss es vielleicht ein bisschen sogar im Verbund sehen, was unglaublich jetzt einen schönen Kreis schließt zu dem, was wir am Anfang gesagt haben. Vielleicht sieht man es mal so, dass auf LinkedIn ist nun mal Geschäftswelt. Da trittst du auch ein bisschen, ich bin jetzt kein gutes Beispiel, aber normalerweise trittst du da ein bisschen seriöser auf. Und wenn du richtig gut bist, dann erklärst du da oder dann lässt du die Leute da teilhaben an deiner Geschichte, business-wise. So, also alles, was dein Unternehmen betrifft. Instagram kann die Plattform sein, wo du dazu dann Tiefe generierst, wo du wirklich ein bisschen andere sein. Weil auf Instagram ist viel, viel persönliches Zeug, viel Handyvideos, viel BTS-Zeug zum Beispiel, was schnell mal, also ein bisschen roher.
BTS, erklär mal kurz.
Achso, und schon behind the scenes, genau. Ja. Also über Jobshadow nennt man auch, wo du dir über Schulter gucken lässt oder so, oder wo du private Einblicke irgendwie hast oder wo du auch mal ein Sportbild machst oder keine Ahnung. Also wo alles ein bisschen persönlicher ist, wo dein Privatleben vielleicht auch eine Rolle spielt, soweit du möchtest. Und wenn man das beides im Verbund sieht, ne, es spricht ja heute nichts dagegen, LinkedIn-Follower und Instagram-Follower zu connecten, quasi die einen zu der anderen Plattform rüberzuholen.
Ohne Frage.
Das passiert auch. Wobei das mit LinkedIn schwierig ist, weil ganz, ganz viele Leute haben kein LinkedIn und diese beiden Plattformen unterscheiden sich so sehr, dass die meisten Leute eigentlich wissen, ich gehöre auf LinkedIn oder ich bin lieber auf Instagram. Ich kenne eigentlich ganz wenig Leute, die beides gleichermaßen auch nur als Hobby, als Konsument betreiben.
Bei dir haben wir es ja jetzt ja gerade so ein bisschen analysiert und vielleicht ist es bei dir, lieber Zuhörer, ja auch so, dass du vielleicht sagst, okay, auf YouTube erreichst du deine, in Anführungsstrichen, Kunden, weil du irgendwelche Best-Practice-Videos dort teilst, aber auf LinkedIn sind wahrscheinlich einfach Großhändler oder was auch immer da, die du brauchst oder andere Gründer, Fauna, was weiß ich was, Leute, die Budget haben, um das vielleicht auch noch zu unterstützen. I don't know. Also ich will dahin, dass man schon sagt, okay, welches Ziel habe ich, welche Zielgruppe bediene ich und welche Plattform habe ich und nutze ich. Übrigens, der Mario macht hier nicht mal 1 Milliarde Lichter an.
Entschuldigung.
Ich muss mal hier einen Tupfer holen. Übrigens, wollte ich dir neulich noch, ich muss mal kurz einen Sidestep machen. Ne?
Mach doch.
Mein LinkedIn ist momentan voll von, was macht er? Okay, Mario fällt übers Mikrofon. Ich kommentiere das mit. Er läuft zum Lichtschalter, läuft wieder zurück. Fällt erneut übers Mikrofon. Alter.
Dein LinkedIn ist voll wovon?
Meine LinkedIn-Nachrichten sind aktuell, das interessiert mich insofern mal, ob das bei dir auch so ist, voll, ich würde mal sagen, so jede dritte Nachricht ist so, Ich habe deine Profilseite habe ich mir angeguckt. Ich habe ein Video dafür aufgenommen. Klick das mal an. Ich erzähle dir, wie du dein Profil noch besser machst. Ungelogen, jede dritte Nachricht. Hast du das auch?
Jede dritte Nachricht. Warte mal. Warte. Jetzt schwinge ich hier noch immer so rum. So.
Hallo.
Moment.
Pass auf, dass wir jetzt mal kurz den Exkurs machen.
Dann ist mir aufgefallen und ich war bei dir, also so ohne jetzt CTA oder Willen dahinter oder was sollte das werden?
Na, der Wille ist mir schon völlig klar.
Aber
der
wird nicht benannt? Also ist das nur so eine Kontaktaufnahme, die so fadenscheinig Interesse
äußert? Nein, der Sales.
Ja, das ist mir klar, aber wie lautet das Ende von dieser Nachricht?
Muss ich, soll ich raussuchen?
Nee, ja, also nur um so ein Beispiel zu haben.
Also sinngemäß, guck dir das an, melde dich bei mir, lass uns einen Termin machen, kurzen Call, ich erkläre dir. Also,
ach, ist es wirklich ein Pitch?
Ja. Und
ich habe das hin und wieder auf, mal, aber
die, also
die normalen, das ist wirklich die normalen so, Sachen, die du halt durchschaust.
Du hab dann so einen schönen Text da drin, ne? Dann hast du da einen Link drin und dann steht da richtig so, ich habe mir dein Profil angeguckt, das ist mega toll, was du da machst und hey und überhaupt und total geil. Oh, ich hab noch eine geile Story. Später. Fällt mir gerade so ein.
Nächste Folge.
Hier klickt das Loom-Video an, das ist meistens auf Loom gemacht und dann erklären die mir nochmal mein ganzes Profil von oben bis unten.
Das ist
übrigens in der Nachricht steht immer, wie toll mein Profil ist mit so zwei, drei.
Das ist ein Marketing-Skript von vor 2 Jahren, das ich in einem Coaching schon gekriegt habe. Nimm ein Loom-Video auf, dann sieht so aus, als wenn sich jemand übelst mit dir beschäftigt und dann bist du total glaubwürdig und jetzt macht das jeder.
Ja, aber viel schlimmer. Es sind, außer dass die Person, die mir schreibt, sind die Videos die gleichen.
Ja, das glaube ich. Ist ja alles dasselbe Skript.
Aber du hast das nicht so, ne?
Also ein Loom-Video hat mir noch keiner geschickt.
Okay.
Wie auch?
Kommt, Moment, wie schlecht ist dann mein LinkedIn-Profil, dass ich permanent diese Videos kriege?
Ja, ich glaube, es hat gar nichts damit zu tun. Also ich weiß, in dem Marketing-Skript damals stand drin, übrigens auch, wenn du jetzt zuhörst, wenn du ein Profil irgendwo hast, ja? Und jemand fängt an mit...
Skript,
pass auf,
Schlüsselsätze. Darüber reden.
Schlüsselsätze sind ja, du, ich habe dein Profil angesehen und da gibt es eine Formel. Erst ein Kompliment. Oh, krass, was du da machst. Ja, ja. Ich habe ja noch nie gesehen, jemand, der, keine Ahnung, so ein geiles Header-Video hat wie du mal oder so. Dann, Punkt 2, ich habe mir deine Webseite angeguckt, voll cool, nochmal Kompliment.
Nee,
und dann kommt,
spielt keine Rolle meistens.
Warte.
Ja.
Und dann kommt, mir sind aber ein, zwei Sachen aufgefallen.
Genau.
Und dann kommt der Pitch. Wenn du Bock hast, dann gebe ich dir das mal kurz mit, kostenlos irgendwie genau, mit reinbringen und so.
Richtig.
Und hier, dann finde ich richtig frech, wenn dann nur ein Kalendi-Link kommt. Das finde ich richtig krass, dass ich noch aktiv werden soll. Ich lösche so eine Mail, bei mir passiert gar nichts, ich lösche das einfach. Aber. Oder dann halt hier direkt, hier, wann hast du Zeit, dann und dann passt es dir eher vormittags oder nachmittags. So nach dem Motto, wir treffen uns auf jeden Fall. Du hast aber, das ist so ein Skript, das habe ich vor 2 Jahren schon bekommen und habe damals schon gedacht, ich gehe doch niemand auf der Welt so auf die Eier, so durchschaubar. Und ja, hin und wieder, aber es ist wirklich selten bei mir, kriege ich so eine Nachricht mal.
Ich habe die so oft drin momentan.
Dann liegst du vielleicht irgendwie in einem bestimmten Bias in der Zielgruppe, die genau für diese Leute interessant ist.
Cool, ich will da raus.
Das passiert mit der Zeit automatisch. Du wirst ja irgendwann, also das gerade bei LinkedIn, aber auch bei anderen Plattformen ist es ja so, dein Profil und deine Reichweite ändert sich und damit ja auch dein Ansehen und deine Zielgruppenbesitzpartner, sondern also die Leute, für die du wichtig bist.
Boah, das ist, also ich habe mir
vielleicht suchen die nach kleinen Startups, die gerade erst anfangen, wenig Follower haben und denen sie jetzt erzählen können, wie die Welt funktioniert.
Und da bin
das
ich.
Das kann schon das Tracking
da,
sein.
Da ja, bin ja. ich.
Ja,
dein Ernst.
Da sind
dein beschissener Ernst jetzt oder was?
Ja, ist ja egal, die tracken dich halt, na und? Ich gucke den ganzen Tag nach CEOs und Entscheidern und Head of Marketing und bla und Sülz. Ich mache das an den Jobbezeichnungen. Also in irgendeiner Zielgruppe ist jeder drinne und irgendwelche Art von Mails und Vernetzung bei LinkedIn, ich kann es nur für LinkedIn sagen, wirst du halt haben. Ist ja ganz normal, ist ja okay. Das ist, damit kann man seinen Frieden machen, das kannst du einfach löschen und nicht darauf reagieren und irgendwann wird es weniger.
Ich habe mir die ersten angeguckt, genau. Und inzwischen ignoriere ich die einfach. Wir sind ein bisschen abgebogen vom großen Ganzen, nicht mehr nur ein Video. Nichtsdestotrotz will ich, entweder diese Folge oder nächste Folge, will ich das was mir in den Kopf gekommen ist, ich will das loswerden. Ich muss das loswerden.
Doch. Bau da jetzt nicht so viel Spannung auf, hau da raus.
Aber es passt nicht ganz zum Thema.
Nee, dann nicht.
Ich erzähl's euch.
Aber warte mal, pass auf.
Ja.
Wir können es ja in folgendem Bogen spannen. Wir können ja, egal was da jetzt kommt, wir können ja sagen, das ändert ja auch alles. Also ist eine Geschichte über LinkedIn? Oder wo?
Nein, null, gar nicht.
Ach, dann hau einfach raus, ist doch egal.
Geht doch. Pass auf. Warte, muss mich hier.
Oh. Basti macht sich fertig. Jetzt bindet er sich einen Schlips um. Lass die Hose an. Basti, mach die Hose an.
Okay. Zu spät.
Du hättest wenigstens einen Schlipper anziehen
können.
Ja,
hab ich
jetzt
nicht.
Jetzt sitzt er hier mit wem davon.
Erzähl. Ich bin neulich ans Telefon gegangen.
Top Story.
Danke. Fertig. Nein, viel lustiger. Ich bin neulich ans Festnetztelefon gegangen.
Hättest du das mal nicht gemacht?
ist so.
Ist so, ja.
Doch, aber nee, aber für, doch, eigentlich war es cool. Wie oft gehe ich ans Festnetztelefon?
Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht. Eher nicht so oft. Weil meistens, wenn das Festnetztelefon klingelt, ist nichts Gutes. Entweder jemand hat dich 20 Mal auf dem Handy nicht erreicht, ja, und versucht es darüber als letzten Ausweg, oder es ist ein Akquiseanruf. Es war ein Akquiseanruf.
Überraschung.
Pass auf. Wirklich Hammer. Normalerweise. Ich meine, wir sind eine Marketingagentur. wir machen für unsere Kunden Akquise, ne, im weitläufigsten Sinne, nur online und wir haben recht wenig Zeit. Aber grundsätzlich, weil wir auch Akquise machen, habe ich so ein bisschen das Mindset, hey, wer auch Akquise macht, hat grundsätzlich erstmal eine kurze Audienz bei mir. Also den knall ich nicht knallhart ab, sondern eine kurze Audienz gibt's.
Kollegen,
aber jetzt auch nicht unendlich lange.
Ne? Kollegen, so unter kriegen Kollegen, nicht gleich, ne, den so. Kanickelfangschlag.
Ja. Genau. Wie ich weiß es von einigen von euch, die sagen, hier ist eine Akquise, ja, tschüss, lass mich in Ruhe. Nein, weil so fair bin ich, die machen genauso ihren Job wie wir unseren ja auch. Wir gehen den Menschen auch auf den Sack.
Pass auf. Subtiler.
Der ruft an. Hallo, hier ist der.
Ah, machen Sie nicht die Bahnhofsansagen im Hauptbahnhof bei der Deutschen Bahn?
Ohne Scheiß war der erste Gedanke. Also, ich habe den Namen nicht verstanden.
Ein Naturtalent.
Und hab die Firma nicht verstanden.
Geil.
Aber was ich sehr deutlich verstanden habe, war, das ist ein Akquiseanruf.
Ist auch geil. Mit der Tür ins Haus. Warum nicht?
Nee, warte, ich sag dir gleich was dazu. Und dann ging das Skript so sinngemäß weiter. Ist es okay für Sie? Stört es Sie? Oder was auch immer. Nö. Von welcher Firma sind Sie? Er wiederholte die Firma nochmal.
Wieder so?
Deutlicher. Mm. Ich habe es aber inzwischen vergessen, muss ich ehrlich sagen. Habe es mir nicht gemerkt.
Dann war es auf jeden Fall ein echt bleibender Anruf.
Dann fragte ich nochmal nach dem Namen. Den sagte er mir auch. Mayo. Und dann? eigentlich ein total cooles Gespräch, aber das geht eher an euch raus, dass ihr das so hinterfragt, wenn ihr Cold Calls macht und Akquise Calls. Macht sie richtig. Dann ging es weiter mit, das ist ein Akquiseanruf.
Oh. Hat er eine Feedback-Schleife in seinem Skript gehabt?
Nee, ich hab dann zu ihm gesagt, hey, du bist in einer Zeile in deinem Skript verrutscht. Oh ja, stimmt.
Vorbei. Nein, oh ja, stimmt. Oh,
naja, dann ging es weiter. Deswegen, eigentlich war das ein ziemlich geiles Telefonat. Ich will nicht spoilern, aber wir haben eine halbe Stunde telefoniert.
Auch schön.
Also, mag jetzt gerade keiner glauben, aber wir haben eine halbe Stunde telefoniert. Und dann kam so dieses Übliche im Skript, ne? Ich habe mir ihre Webseite angesehen und mir ist da, was du gerade schon erwähnt hast, ne? Ist mir aufgefallen wir machen Akquise für Firmen. Und ich stellte dann irgendwann die Frage, der hat mich immer gesiezt, ich habe ganz frech zurückgeduzt, ganz, ganz frech.
Das hat ihn nicht überzeugt, nehme ich an.
Und habe so gesagt, so hey, du hast unsere Webseite dir angeguckt. Ja, genau. Sag ich, cool.
Hat er nicht.
Sag, und du verkaufst mir gerade oder du pitchst gerade Cold Calls und Akquise für mich. Ja, genau. Hm. Du hast ja unsere Webseite angeguckt. Das Jahr war etwas unsicherer als das Jahr davor. Hm. Sei du, wir machen auch Akquise. Übrigens smarter als du. Auf Knopfdruck und skalierbar. Hä? Hm. Also du hast ja unsere Seite hast nicht angeguckt.
Böse, wenn das so auffliegt, wa?
Ja, doch, habe ich. Sag du, das ist auch gar nicht schlimm. Sag, ich habe früher auch viele Cold Calls gemacht, Kaltakquise, Telefonate, Firmen, Geschäftsführer angerufen, bei der Sekretärin hängen geblieben. Sag, ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe die gleiche Scheiße erzählt, nur vor 10 Jahren. Aber wenn du merkst, das dreht sich hier gerade.
Du bist dabei aufzufliegen, dann kannst du wenigstens mal ehrlich werden.
Hey, sei ehrlich. Sei ehrlich und sag du, pass auf. Ja. Nee, hab ich mir nicht im Detail angeguckt. Ich guck mal parallel drauf, lass uns drüber sprechen. Gibt mir ein viel besseres Gefühl. Wir haben das Gespräch gedreht dann. Hm. Ich habe Akquise gemacht.
Hast du ihn gekriegt?
Wahrscheinlich hätte ich fester festgehalten, hätte ich ihn gekriegt. Ich wollte halt auch nach Hause. Ich war eigentlich schon aufgesprochen. Jedenfalls habe ich das dann umgedreht und habe so gesagt, so, hey Mensch, Cold Calls und so weiter, ziemlich cool. Und was hältst du denn davon, wenn du weil er meinte so, ja, und ich generiere dir dann pro Tag 1 bis 2 Termine in deinem Kalender. Mhm. Sei cool.
Zum Essen gehen.
Sag du, wenn ich einen Knopf drücke, habe ich 10 Termine in meinem Kalender pro Tag. Ja, das kriege ich auch hin. Okay. Sei jeden Tag? Ja.
Oh, wie kann man denn einfach so...
Ja, ich hab mir ja bewusst, ne? Und meinte dann so, du, pass auf, ich hol dich kurz ab. Wir machen Online-Marketing auf sämtlichen Plattformen, machen für unsere Kunden übrigens nichts anderes als das, was du gerade für uns machen möchtest. Also Neukunden generieren, Termine in Kalender reinbuchen, nur smart, digital, automatisiert und übrigens Verifizierung über WhatsApp und Nachqualifizierung. Stille.
Und er ruft an.
Wow. Und wie viel generiert ihr dann da so pro Monat? Sag ich, na, hängt immer so ein bisschen vom Budget ab. Sag ich, was kostet denn dein Produkt? Sag, komm, sei ehrlich, was kostet dein Produkt?
Da müsste er ja schon gemerkt haben, dass daraus jetzt nicht wird. Also kann er auch sagen.
Hat er dann auch? Und dann so, ja, 490 Euro. Sag ich, okay, für 490 Euro kriege ich was? Na, Termine in deinem Kalender. Wie viele? Mindestens ein.
Eben waren es noch 2 am Tag.
Okay, also mindestens ein. Ja, aber, warte. Aber, wenn ich keinen Termin generiere, dann musst du auch nichts bezahlen. Also, ich mache das quasi wirklich nur, wenn das Erfolg hat. Sag ich, okay. Ist ja grundsätzlich fair, aber glaubst du selber nicht an dein Produkt? Also, dass du vornherein schon sagst, du, wenn ich zu schlecht bin, musst du nicht bezahlen. Also, ist dein Produkt so schlecht, dass du dich nicht traust zu sagen, du willst auf jeden Fall dein Geld? Ruhe. Sagt er, hat er noch nie so gesehen.
Der hat wahrscheinlich am selben Tag gekündigt und hat den Zug genommen.
Er ist selbstständig, Einzelunternehmer.
Dann hat er nur den Zug genommen.
Er stellte dann die Frage, sag mal, und wie viele Termine schafft ihr dann für mich in meinem Business? Im Monat?
Hat er gefragt.
Hm?
Ah, okay.
Sag ich so, hängt vom Werbebudget an, aber zwischen 40 bis 80 im Monat sind realistisch. Und dann meinte er so, okay, wow, zum Glück hat er, und das war ein geiler Move, der war geil. Dann hat er gesagt, hey, zum Glück habe ich heute schon 3 Termine vereinbart. Dein Call heute killt mich. Sag ich, du, das ist gar nicht schlimm. Und das sollte jetzt auch gar nicht so sein. Sag ich, aber vielleicht überdenkst du dein Businessmodell ein bisschen smarter. Ich glaube, Cold Calls in dem klassischen Sinne, wie du sie heute machst, die sterben aus und die sind auch nicht mehr so gewünscht. Das geht heute wirklich alles ein bisschen entspannter.
Wer würde nicht gerne von Fremden angerufen?
Ja, genau, sag ich. Aber weißt du, wo du ansetzen kannst mit deiner Qualifikation, Leads, die generiert sind, die du mit deiner Qualifikation hart nachqualifizierst und dann in Termine bringst. Und dann hast du einen richtigen Mehrwert.
Vielleicht auch bessere Termine, ne? Qualitativ. Mhm,
genau.
Und die Frage ist ja bei sowas auch immer, wenn jemand... das ist mir immer alles zu kurz. Ne? Ich werde immer stutzig. Dann werde ich immer stutzig, wenn mir jemand sagt, ich mache dir Termine im Kalender. Ich finde, mir gibt das gar nichts. Ich will dann gerne meine ersten Fragen sind dann eigentlich, wo kommen die denn her? Und wie sortierst du denn da aus? Wer kommt denn da im Endeffekt? Ich kann ja 100 Termine haben, wenn die alle, weiß ich nicht,
gut,
wenn die alle Gaswasser-Scheißinstallateure sind und die wollen, weiß ich nicht,
Das kann man ja vorher, weißt du? Ja, das kann man vorher definieren. Das würde ich gar nicht als so schlimm erachten.
Naja, das wäre eine Frage, die mir durch den Kopf geht. Also ich hätte diese Frage. Ne?
Die Frage klärst du ja vorher im Onboarding mit ihm.
Die kläre ich in einem Gespräch, wo er mir erzählen will, ich mache dir Termine voll und das ist die Lösung.
Ja gut.
Weil das ist ja noch keine Lösung.
Ja, das stimmt.
Ich habe ja nichts von 100 falschen Terminen. Das ist keine Lösung. Für mich ist die Lösung, was passiert mit den Terminen und wie gut sind die denn? Was für übelst warme Leads kriege ich denn da? Und wenn das nicht geklärt ist, dann nützt mir die Termine überhaupt nichts.
Nein, also, gar nichts.
Ne, mit Zahlen ist irgendwie, das ist mir zu kurz.
Aber das war so ein ganz interessanter Anruf, dieses Akquise-Thema.
Die benutzen alle dasselbe Skript, kann das sein?
Ah, siehst du, das wollte ich noch erzählen. Sag ich so, hey, sag mal, weil ich bin parallel auf seine Webseite gegangen, ne? Gegoogelt, habe ihn dann recht schnell gefunden. Tolle Webseite übrigens. Also wirklich, falls du das hören sollst, sehr tolle, sehr hochwertige Webseite. Fand ich sehr gut. Aber ein sehr junger Mensch auf den Bildern.
Ist nicht schlimm.
Nee, ist nicht schlimm. Dann habe ich ihn gefragt, so hey, Worst Case, der hat weit vorher auflegen sollen. Aber Worst Case für so einen Vertriebscall ist, wenn dein Gegenüber dich fragt, hey, wie alt bist du? Dann sagt er, ich glaube 21 hat er geantwortet. Was erstmal ist alles nicht schlimm, ne? Mhm. Ohne Wertung. Okay, aber er sah auch sehr jung aus, deswegen habe ich die Frage gestellt. 21, sage ich, okay. Wie kommt man jetzt dazu zu sagen, ich mache mich selbstständig auf Cold Calls mit 21? Interessiert mich. Es hat mich wirklich interessiert.
Ist auch krass, finde ich. Würde mir im Leben nicht in den Sinn kommen, ne?
Wäre auch nicht mein erster Gedanke gewesen. Er meinte, Vertrieb wollte er schon immer mal hin und fand er total geil und ist eigentlich seine Bühne und er hat eine Ausbildung gemacht im Handwerk, irgendwas, Dreher, weiß ich nicht. Bei seinem Vater irgendwie Firma, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, sagt, es waren seine drei schlimmsten Jahre seines Lebens und danach hat er sich selbstständig gemacht und macht jetzt genau das. Sei so Respekt und Anerkennung, Chapeau, finde ich wirklich mega.
Selbstständig mit 21 ist ein krasser Schritt, ja.
Finde ich mega gut. Hab dann gesagt, so, aber dann hat dir das keiner beigebracht, was du gerade mit mir machst. Und dieses Skript, was du gerade abhältst, dieses Skript habe ich schon von 30 Leuten vor dir gehört, die übrigens alle genauso beginnen. Achtung, das ist ein Akquise-Call. Ist es okay für sie?
Ja.
Da war der schockiert.
Das war ja auch mal innovativ, ne, zu sagen, okay, wir sind jetzt mal mit offener Tür ins Haus und wir sind mal ganz ehrlich, alles gut.
Habe ich zu ihm auch gesagt, du weißt du, vor ein oder anderthalb Jahren, als der Erste damit angerufen hat, das ist ein Akquise-Call, hast du 30 Sekunden Zeit, war das Game Changer, wo du gesagt hast, Alter, du hast Eier. Heute ruft jeder von euch so an, mit genau dem gleichen Text.
Genau.
Sag ich, baulich Brüder, sagen wir was? Ja, sagen wir was. Pass auf. Ich habe jetzt den einen oder anderen Tipp, willst du ihn hören? Ja? Sag, pass auf. Wenn du mich anrufst und ich dich die ganze Zeit duze, dann du zurück. Der ist die ganze Zeit bei sie geblieben, die ganze Zeit.
Ja, sie sind, das kann man vielleicht einem 21er nicht vorhalten, weil letzten Endes brauchst du ja, ich glaube, das ist auch
abgedacht. Das ist Lebenserfahrung.
Genau, du brauchst ja ein bisschen Erfahrung, damit sich dein Portfolio, dein Bauchladen an Konversationsmitteln so, auch ein bisschen erweitert. So.
Aber da dachte
dann kannst du auch sowas so eingehen. Aber deswegen ist
absolut, das ein guter deswegen Tipp. Dachte ich, ich gebe ihm das mit.
Ja.
Hab gesagt, du pass auf, wenn der Gegenüber dich permanent duzt, so wie ich das getan habe, duzt ihn zurück, das ist für den okay. Das wirkt nur komisch, wenn du weiter siehst. Und du hast recht, der wird das einfach noch nicht oft genug gehabt haben. Ja, oder, genau. Oder, ne? Also ja, alles gut. Sag ich. Und das Zweite ist, arbeite dringend, bitte dringend an deinem Skript. Mach's anders. Sei anders als alle anderen.
Auch leicht gesagt.
Leicht gesagt, aber ja, also ich habe zu ihm gesagt, du. Nee, der hat nicht mit den 30 Sekunden, das habe ich mir dann gesagt. Nein, der hat nur gesagt, das ist ein Akquiseanruf. Darf ich Ihnen erzählen, worum es geht? Da habe ich gesagt, dreh's doch um. Also sag doch nicht, das ist ein Akquiseanruf, sondern haben Sie 30 Sekunden Zeit? Ich würde Ihnen gerne mal mein Produkt vorstellen. Ist das Gleiche gesagt. Und dann wird aller Wahrscheinlichkeit 95% der Menschen antworten, nein, hab keine Zeit.
Klar, ist ja auch einfach, ne, eine Ausrede mitzuliefern.
Total, dann habe ich zu ihm gesagt, aber das ist doch super. Das ist dein Opener. Und sagst du, super, jetzt sind bereits 8 Sekunden rum von unserem Gespräch. Die restlichen 22 würde ich jetzt gerne noch nutzen, ist okay für sie. Und da steigen dann viele wieder ein. Hä? Ja, okay, komm, dann 22 Sekunden.
Das ist halt dieses...
Das Psychologische, ne? Aber
ich finde übrigens, insgesamt passt die Geschichte schon in das hier rein, in unser Thema. Du? Naja, weil das ja einer der Gründe ist, ohne jetzt den schuldig zu nennen, der ist 21. Ne? Also
der hat alles gut.
Aber das ist natürlich einer der Gründe, diese Skripte existieren ja, diese Baulichttaktiken oder diese Marketing-Skripte, die verkauft werden und so blablabla, diese Erziehung von irgendwelchen selbsternannten Coaches, die immer noch das genau proklamieren, wäre der heilige Gral. Mhm. Das führt ja dazu, dass, glaube ich, jemand, der in den letzten 5 Jahren, keine Ahnung, 50 Mal angerufen wurde, mit diesem Mist belästigt wurde, dass der dann irgendwann nicht mehr... Also der wird ja misstrauisch, ne?
Genau, dass
der nicht mehr drauf einsteigt. Und das bleibt ja nicht per Anrufen, genau, ja. Sondern das bleibt ja bei jeder Art der Kontaktierung. Also eben auch bei DMs auf LinkedIn, bei Nachrichten im Chat auf Instagram oder was weiß ich wo.
Ja.
Das heißt, das trägt ja dazu bei, und das ist ja auch passiert, das nachweislich, das trägt dazu bei, dass die Welt eben misstrauisch wird gegenüber allem, was sie erreicht. Und das ist ja nun mal auch potenziell viel, viel mehr geworden. Wir werden ja am Tag mit, irgendwer hat mal eine krasse Zahl gesagt, mit irgendwie über 20.000 Werbebotschaften bombardiert. Viele kriegen wir gar nicht mit. Und die sind ja ganz oft eben nicht still und unterbewusst, sondern manchmal sind die ja direkt an uns gerichtet.
Genau.
Und dann werden wir natürlich irgendwann skeptisch, wenn wir nach der 100. Nachricht merken, oh, die sagen alle dasselbe. Dann höre ich wahrscheinlich von irgendwelchen Bekannten, die haben Geld verbrannt, schlechte Erfahrungen gemacht. Und irgendwann wird es mir passieren, dass ich auf sowas mal reinfalle. Haben wir alle schon gehabt. Und ich verbrenne selber Geld. So. Und aus dieser, warte, und aus dieser Bubble kommen die Menschen jetzt raus. Alle, die mal dein Kunde werden sollen oder dein neuer Mitarbeiter oder wie auch immer. Die kommen jetzt aus dieser Zeit raus mit einem ziemlich gesunden Grundmisstrauen. Und du erwartest jetzt, wenn du eben noch auf diesem Stand bist, ein Video wird die umstimmen. Ein Video wird so viral gehen und wird denen erklären, ich bin der, bei dem so oder die. Und das ist genau der Grund, warum es eben nicht mehr so funktioniert, sondern weil du die Leute jetzt langsam auf deine Seite, es ist halt auch nur fair, du musst jetzt viel mehr Anstrengungen unternehmen, viel konsistenter sein, viel echter, viel mehr da sein, bis die Leute eben Vertrauen zu dir fassen. Und wer in dieser Zeit aufgibt, der hat noch nicht begriffen, dass die Welt heute eben so ist. Es gibt nicht ein Skript, sondern es gibt deine Geschichte. Die musst du zeigen.
Das ist eigentlich das schönste Schlusswort auch, was wir jetzt treffen können. Und
Wir sind ja schon wieder.
Ja, genau. Wir sind lange drüber. Das beschreibt auch die Geschichte von dem Akquise-Anruf von dem jungen Mann, was ich gerade erzählt habe, ne?
Ja.
Hätte der seine Geschichte mehr in den Vordergrund getan oder eine Geschichte draus gemacht.
Was wäre dann gewesen?
Anders. Vielleicht hätte ich, pass auf, warum habe ich nur zugehört? Weil wir in der gleichen Branche sind, weil ich sage, komm, ich zoll dir Respekt.
Genau.
Wäre ich jetzt Handwerksmeister XYZ, hätte ich aufgelegt und gesagt, pst, oder meine Empfangsdame hätte das schon
aber einfach deswegen ausgefiltert. Meine ich. Und wenn der jetzt bei dir als Handwerksmeister oder deine Empfangsdame mit dieser Geschichte angekommen wäre, was wäre dann anders am Outcome?
Ich glaube, in harten Fakten kann ich es dir nicht sagen, aber nehmen wir mal ein Szenario, entweder er landet direkt beim Handwerksmeister, beim Geschäftsführer oder bei der Vorzimmerdame und beginnt sein Gespräch mit, ich habe 3 Jahre Handwerk gelernt und habe heute ... Ist so ein ganz anderer Einstieg.
Absolut.
Als,
aber weißt du, was ich glaube?
Hallo Frau Müller, das ist ein Akquiseanruf.
Es ist wirklich ein schöner Einstieg, aber am Ende auch ein Akquise-Call. Und was ich glaube ist, es gibt bestimmt Leute, die in der Woche oder am Tag, habe ich auch mal so gehört, so eine Zahl, 300 Anschläge machen und daraus dann irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Gespräche generieren an einem Tag. Das gibt
funktioniert
es.
Auch.
Und das, genau, das mag funktionieren. Das in welcher Quote, auch. Das kann ich nur raten. Aber ich glaube, wenn du nicht, und davon gibt es nicht viele, wenn du kein Hardcore-Nein-Verträger bist, kein Hardcore einfach stur weiter, also wenn du nicht stoisch genug bist, dass du kein Ego hast, dann ist Cold Calling etwas, das glaube ich für, ich schmeiß nicht mit Prozenten rum, aber ich glaube für 99% der Leute einfach keine Option mehr ist. Das ist
für eine besondere Gruppe. Das
war früher schon krass, aber ich glaube heute sollte man, also ich zum Beispiel würde im Leben nicht auf die Idee kommen, Cold Calling zu machen, weil ich weiß, bevor ich irgendwas verkaufe, hänge ich mich irgendwo auf.
Nee, ich habe das von einer Weile habe ich das ja auch gemacht. Ich war quasi beim großen Konzern für Akquise ja angestellt. Und habe nur Akquise auf B2B gemacht und genau sowas.
Was ja auch nochmal ein krasses anderes Feld ist.
Was auch nochmal ein anderes, also Firmen zwischen 50 und 500 Mitarbeiter,
naja.
war so meine Aufgabe. Und da hast du immer eine Empfangsdame, immer. Also bei der Firmengröße landest du nicht. Klar. Das war mein Auftrag und ich habe das gerne gemacht, mir hat es Spaß gemacht. Es gibt viele geile Stories, es gibt viele nicht so geile Stories. Also das Nein, was du gerade gesagt hast, das gehört dazu.
Oh ja.
Du musst mit einem Nein einfach umgehen können, sagen so, können wir hier Krone richten, weitermachen. Es gab auch Tage, da gab es nur Neins.
Ja, eben. Ja,
nur.
Genau. Wir reden hier nicht von einem Nein.
Du bist morgens aufgestanden,
genau.
Hast durchgezogen. Du telefonierst auch keine 8 Stunden komplett auf Calls, ne? Und auf Akquise machst du nicht.
Gibt es auch, ne?
Ja,
deswegen sage ich ja, das ist ein Schlag Menschen.
Das wird irgendwann in der Stimmung, in der Stimme, im Mindset wirkt sich das nach hinten raus trotzdem aus, je mehr Misserfolg du einfach hast. Das ist so. Und fängst du vorne an.
Die Leute merken das unterbewusst.
Die merken das. Und fängst du vorne an und der dritte Anruf ist ein Knaller. Du hast einen Termin gemacht.
Ja, das glaube ich.
Und der übernächste und der übernächste und das zieht sich 4 Stunden so weiter. Dann telefonierst du auch 8 Stunden.
Ja.
Oder 10. weil das ist heute dein Tag.
Ich erinnere mich nur an... Ich war ja selber mal in der Ausbildung. In der Ausbildung bei der Allianz war ich mal. Versicherungsfachmann, Dreivierteljahr. Mal ganz kurzes Intermezzo, habe ich schnell gemerkt, ist nicht meins. Aber ich war in der Ausbildung und wir waren 20 Leute, die da angefangen haben. Unter uns war, ich ändere mal den Namen, ja. Unter uns war Uwe. Uwe war so ein langgewachsener, großer Mensch mit Brille.
Den hat man schon mal, ne?
Nachdem ich den ein bisschen kennengelernt habe, wusste ich, der ist mega intelligent. Du konntest mit dem unglaublich ablachen. Der hatte eine Art, dem Leben zu begegnen. Der wusste immer mit Humor auf irgendwas zu reagieren, war aber super intelligent. Also immer, der konnte große Fresse haben, aber immer auf einem sehr intelligenten Level. Fand ich sehr gut. Und mit dem, der hat uns das mal erklärt. Wir waren gerade zu 5. oder 6. nachts irgendwie mal in der Disco feiern. Und da hat er uns erklärt, am Ende ist ein Abschluss. Und wenn es ein Termin ist oder eine Unterschrift, völlig egal. Ist nur Mathematik. Der hatte auch ein Mindset, der kann das sagen. Und um uns zu beweisen, was er damit meint, sind wir in eine Disco gefahren. Und er hat gesagt, ich krieg hier, das ist Mathematik. Er schätzt mal, 10 Leute ansprechen, kriegt er mindestens eine Telefonnummer. Jetzt musst du dir vorstellen, Uwe war jetzt nicht der übelste Frauenheld so, aber man hat schon gesehen, dass der ein bisschen Plan hat. So. Dann läuft der los, und das fand ich, war eine der geilsten Begegnungen in meinem Leben. Dann läuft der los an eine Bar, wo sich 2 Mädels unterhalten haben. 2 Freundinnen scheinbar, die waren zusammen da. Geht genau dazwischen und quatscht die linke von beiden. Wir haben aus der Entfernung Züge nicht gehört. Sie hat mit einem, wie soll ich sagen, mit einer verächtlichen Handbewegung und einem weggedrehten Gesicht, glaube ich, klargemacht, nee, hier, lass mich in Ruhe.
Geht nur von hinten ran.
Pass auf. In welcher Welt, in welchem Universum, das war jetzt nicht voll und das war auch nicht unglaublich laut da drin, in welchem Universum hätte ihre Freundin, die ja direkt hinter ihm stand, nicht mithören können, worum es da ging? Das war dem Uwe völlig egal. Der dreht sich auf dem Absatz um, quatscht die voll. Und die natürlich auch, geht ja nicht. Geht um die rum zur nächsten. Und so hat er sich die Bar lang gearbeitet, kam mit 3 Nummern wieder. Der sagt, guck mal, die Wahrscheinlichkeit ist sogar noch besser, als ich gedacht habe. Ist sogar noch ein Erfolgserlebnis. Dem war das alles egal. Dem war das völlig egal. Und das waren Nummern von Mädels, die waren teilweise jünger, teilweise älter. Die hat er am Ende zerknüllt. Also da ging es nie darum. Ne? Alles, was der machen wollte, und da hast du gemerkt, wie krass der eigentlich drauf ist. Ich fand es damals krass. Das hat er nur gemacht, um zu beweisen, dass es eine mathematische Gleichung ist. Nicht, um Nummern zu kriegen. Aber es war noch nicht mal das Ziel, Abschlüsse zu machen.
Weißt du, wie wir das im Vertrieb nennen?
Uwe.
Könnte man jetzt ein neues Synonym dafür nehmen, ja? Fleiß schlägt Talent.
Ja.
Ist schon immer so.
Ja.
Also jeder, der aus dem Vertrieb kommt, jeder, der das kennt.
Ich würde das in meiner Branche außen vor lassen, aber ja.
Ist das der Grundsatz? Fleiß schlägt Talent.
Ja, das war bei Uwe war das auf jeden Fall.
Und im Vertrieb passt es wie Arsch auf einmal. Also, lange Rede, gar
keinen
Sinn.
Das ist wie eine Superkraft. Ich will deswegen ja sagen, ne? Das ist schon also krass.
Mir hat Spaß gemacht.
Also, aber abschließend sagen wir nochmal, ne? Also, es ist heute wirklich so, das mag in bestimmten Fällen funktionieren, aber versuch nicht den großen Wurf zu landen, sondern mach viele, viele, viele Würfe. Bleib dran. Auch wenn es mal nicht läuft, bleib dran. Und von nicht laufen reden wir hier nicht von einer Woche. Jeder hält eine Woche durch.
Eigentlich Fleiß schlägt Talent.
Ja, im Grunde schon. Ja,
trifft
genau.
Da auch
ja,
zu.
Wobei ich. Ja, ich
sei fleißig, mach viele Würfe.
Ja, ich würde sagen, es ist trotzdem mittlerweile anspruchsvoll genug geworden, dass du in manchen Branchen nicht einfach nur mit Fleiß irgendwelchen Scheiß rausholen kannst. Du musst schon, glaube ich, auch ein bisschen Talent dafür haben, was du da machst. Also gerade in meiner Branche.
Kann ich nicht ohne Führerschein fleißig ganz viele LKWs fahren?
Einmal ja. Das wäre nicht der große. Aber nein, also bleiben wir beim Thema. Wir reden hier nicht von einer Woche durchhalten oder von einem Monat, sondern wirklich mal von einem Jahr. Ich meine, wir sind heute in einem Kontext. Wir haben einen Kunden, der hat Leute, die ihm ein Jahr lang im Podcast zuhören, bevor die sich überhaupt mal melden, weil sie erst dann das Vertrauen aufgebaut haben. Das alles spielt eine Rolle und das alles dauert Zeit. Vertrauen dauert heute Zeit und perspektivisch, wenn wir mal in die Zukunft gucken, ist zu erwarten, dass das eher schwerer wird als leichter.
Absolut.
Ne? Das heißt, du musst innovativ sein, du musst dir neue Sachen überlegen, die alten Skripte einfach alles wegschmeißen. Alles, was du in den letzten 2 Jahren an Skripten bekommen hast, schmeiß das weg. Kann ich dir nur sagen, das ist alles da, die Leute sind davon genervt genug. Keiner will das noch hören. Wenn du eine neue Idee hast, dann probier die aus, egal wie scheiße die ist. Weil mehr als auf die Fresse fallen kannst du nicht, dann kannst du immer noch das nächste ausdenken. Aber vor allem mach immer weiter.
Wichtige Zwischenfrage. Sind es WLAN-Mikros? Ich muss auf Toilette.
Ich hoffe nicht. Lass es ruhig hier. Geh alleine auf. Während der Basti auf Klo geht, sage ich, schön, dass du dabei warst.
Ich sag doch schnell Tschüss.
Wir hören uns nächste Woche, genau. Tschüss.
Tschüss.
Hier klingelt nichts.
Ja, warte. Tschüss.
War eine Dose.